möchte etwas lesen aus Nehemia. Wir haben ja vorne diese Schriftstelle erzählt, unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Nehemia ist ja ein Mann gewesen, den Gott gebraucht hat, um Jerusalem wieder aufzubauen. Das Volk lebte damals im Exil und nur ein kleiner Überrest lebte noch in einem ziemlich zerstörten Jerusalem. Und Nehemia wird von Gott gebraucht, erst die Stadt wieder aufzubauen und dann die Ordnungen Gottes wieder herzustellen. Das empfiehlt sich zu studieren, weil es uns viel lehrt darüber, wie wir das ausführen können, was Gott uns aufträgt und was der Feind versucht, dagegen zu unternehmen. Und man kann von Nehemia lernen, wie man damit umgeht. Und dann, als sie ihre Mauer fertiggestellt hatten, dann veranlasst Nehemia, dass die alten Ordnungen wiederhergestellt werden, dass die Priester eingesetzt werden und dann wird das Gesetz gelesen und erklärt. Das ist auch eine geistliche Vorgehensweise, ein Muster, wonach Dinge ablaufen. Also das Gesetz wurde gelesen und erklärt und das führte dazu, dass das Volk das Bedürfnis hatte, Buße zu tun und umzukehren. Das kann man dann nachlesen, dass immer ein Abschnitt des Gesetzes gelesen wurde und dann hat sich das Volk Zeit genommen, in Bezug auf das, was sie gerade gehört haben, Sünde zu bekennen. Und dann wurde der nächste Abschnitt gelesen und dann wurde daraufhin wieder Buße getan. Und so stellte also Gott sein Volk wieder her. Und dann, das ist die Passage, die ich uns lesen möchte, das ist Nehemia 9, ab Vers 16. Sie aber, unsere Väter nämlich, handelten vermessen und sie verhärteten ihre Nacken und hörten nicht auf deine Gebote. Und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihre Nacken und setzten ein Haupt über sich, um zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und du hast sie nicht verlassen. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat und große Lästerungen verübten, hast du in deinem großen Erbarmen sie doch nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu leiten, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen, und dein Manna hast du ihrem Mund nicht vorenthalten, und du gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Ich möchte folgende Aussage heute betonen. Also das ist eine Passage aus dem Lobpreis und dem Bekenntnis der Leviten, nachdem das Volk über längere Abschnitte hin Buße getan hatte und Sünden bekannt hatte. Und diese Passage ist aus dem Bekenntnis der Leviten. Und ich finde es bemerkenswert, zum Anfang ging es ja darum, dass sie sich erinnert haben, dass die Väter vermessen handelten, ihren Nacken verhärtet hatten und nicht auf Gott gehört haben. Und das geht einher, sie dachten nicht mehr an deine Wundertaten. An die Wundertaten Gottes zu gedenken und sich das zu erzählen, was Gott getan hat, ist ein enorm wichtiger Bestandteil von unserer Nachfolge. Und es ist ein wichtiger Bestandteil davon, dass wir uns gegenseitig ermutigen im Glauben. Und hier wird es genannt als ein Kennzeichen, wo sie abgefallen waren vom Herrn. Einmal ging es um ihre Haltung. Sie wurden stolz, sie verhärteten ihre Nacken und dachten nicht mehr an die Wundertaten, die Gott getan hatte. Und dann lesen wir etwas weiter, wo also die Leviten das bekennen, trotz der großen Vergehen blieb Gott gnädig und hat sie nicht verlassen. Und wenn wir das gerade aufmerksam gehört haben, dann beginnen sie sofort wieder damit, die Wundertaten zu erzählen. Also erst steht, trotz dass sie das Kalb gemacht haben und Gott damit gelästert haben, hast du in deinen großen Erbarmen sie nicht verlassen. Und dann kommt wieder das Erzählen der Wundertaten. Die Wolkensäule wischt nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu leiten. Und die Feuersäule nicht bei Nacht, um ihnen die Nacht zu erleuchten und den Weg, den sie ziehen sollten. Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen. Und dein Manna hast du ihrem Mund nicht vorenthalten und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Und 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, sie entbehrten nichts, ihre Kleider zerschlissen nicht, ihre Füße schwollen nicht an. Also bereits Hinwendung zum Herrn bedeutet, man erinnert sich der Wundertaten Gottes. Und die Wundertaten, die sie hier explizit nannten, haben all die Leute nicht persönlich erlebt. Nehemia ist sehr viel später wie Auszug aus Ägypten oder das Ziehen durch die Wüste. Und dann habe ich noch ein paar von viel, viel mehr Schriftstellen, die das auch betonen, dass wir uns die Wundertaten Gottes erzählen sollen. Und wir haben eben hier vorne Leute gehabt, die von Wundertaten Gottes erzählt haben. Und das ist wichtig und richtig, dass wir das tun. Und wir können darin noch wachsen, uns zu freuen über das, was der Herr tut. Und das ist mir ein Anliegen, was ich über längere Zeit bei mir selbst und bei uns beobachte oder feststelle, dass wir als, oder die meisten von uns als Ossis, sehr geprägt sind, Understatement zu gehen. Also es gibt ja die Mentalität, alles aufzublasen und es ist nicht viel dahinter. Und es gibt die Mentalität, übermäßig, ja, wir halten den Ball ganz unten und wir sind ganz bescheiden. Bescheidenheit ist gut, aber nicht, wenn es darum geht, den Herrn zu ehren für das, was er tat. Weil so ein Detail, dass der Slavik ausgerechnet die Batteriegröße im Auto hat, die in dieses dumme Messgerät gehört. Wenn die Batterie nicht im Auto liegt, dann ist Endstation in Petrovka, weil da gibt's keine Leute, der Batterie handelt. Da kannst du um die drei Blocks fahren und da kriegst du maximal eine Flasche Wodka. Und das war's. Ich bin dann, als mir das Jan erzählte, an die Aktion erinnert worden, mal beim Bob in der Garage, wo wir versucht haben, ein Notstromaggregat zu reparieren. Und da zieht aus einer Ölflasche eine Einspritzdüse für ein Notstromaggregat aus der DDR. Mitten in der Ukraine. Und das müssen wir uns erzählen. Und wir sollen das erzählen und uns darüber freuen. Es ist in dem Moment nicht angebracht, bescheiden zu sein. Wir können davon berichten, was der Herr durch uns getan hat. Wir haben die Freiheit zu sagen, ich habe für jemanden gebetet und dann ist das und das geschehen. Und wir müssen das erzählen. Und das sehen wir hier bei Nehemia. Als die Menschen abfielen vom Herrn, hörten sie auch auf, die Wundertaten Gottes zu erzählen. Und die Leviten nannten das beim Namen und begannen wieder damit zu erzählen, das hat der Herr getan. Gibt es eine Stelle, Psalm 145, da steht, ich will dich erheben, mein Gott, und deinen Namen preisen für immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Wenn wir täglich den Herrn preisen wollen, dann brauchen wir dafür Inhalte, mit denen wir das tun. Wir können sagen, ich preise dich, ich lobe dich, ich danke dir, und dann? Und dann ist unser Alltag manchmal so, dass da nicht so viel Inhalte hergibt. Manchmal ja, manchmal nein. Aber wir können immer den Herrn für seine Wundertaten loben, die wir aus seinem Wort wissen. Und dann geht es hier weiter. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Sehr. Seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem anderen rühmen deine Werke und deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Also die Machttaten Gottes sollen von einem Geschlecht zum anderen geredet, erzählt, berichtet werden. Das setzt Freude frei, die vom Himmel kommt. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Und die Großtaten zu erzählen, darum geht es nicht, Informationen weitergeben, weil wir sind alle darüber informiert, dass Gott sein Volk aus Ägypten heraufgeführt hat. Sondern es geht darum, dass durch das Erzählen der Großtaten Gottes Freude freigesetzt wird über die Größe Gottes und das in unser Herz einzieht. Und dann geht es weiter, das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen, deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Also die Generationen reden von der herrlichen Pracht seiner Majestät und von den Wundern, so dass jede Generation aus ihrem Gedächtnis hervorströmen lassen kann, was der Herr getan hat. Dann gibt es noch eine Passage, Psalm 103. Ich lese mal Vers 17. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seinen Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscherinnen, ihr Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Also die Werke, die der Herr getan hat und tut, sollen ihn preisen an allen Orten. Dann noch eine Stelle aus Psalm 71. Da Vers 17. Gott, du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. Die Wundertaten Gottes verkündigen. Oder Psalm 96, Vers 3. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wundertaten, denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Diese Passage kommt auch so wörtlich 1:1 vor in 1. Chronik 16. Und das ist das, was die Bibel uns aufträgt. Also ich möchte uns ermutigen, dass wir diese falsche Bescheidenheit über das, was der Herr tut in uns und auch durch uns in unserem Leben, dass wir die wirklich ablegen. Es gibt, glaube ich, so eine Aversion gegen das Übertreiben oder das Größerreden von Dingen, als sie sind. Aber wir sollten nicht aus Aversion dagegen das Kleinreden, was der Herr tut, und damit ihm Ehre nehmen oder das schmal oder klein machen, was der Herr gemacht hat. Also wir sollen dem gedenken, was der Herr tut, und wir sollen uns die Wundertaten erzählen. Das will ich heute tun, weil wir ziemlich genau 10 Jahre hier in der Anbetungshalle sind als Gemeinde. Das Jahr 2003 war das Jahr, wo wir umgezogen sind hierher. Es war das spannende Frühjahr zu suchen, wo wir hin können als Gemeinde. Und ich möchte einfach ein paar Wunder erzählen aus dieser Zeit. Zum einen uns alle zur Freude und vielleicht auch die, die erst später dazugekommen sind. Denke ich, werden manche Sachen so noch nie gehört haben. Glücklicherweise hat meine Frau in der Zeit ein bisschen wie ein Tagebuch geschrieben. Und es macht tatsächlich Sinn, Dinge aufzuschreiben, weil 10 Jahre später weißt du nicht mehr. Zumindest manche Details würden mir dann entfallen. Im Herbst 2002 erinnere ich mich, spitzte sich das zu, dass in unseren alten Gemeinderäumen das zum einen zu eng wurde und zum zweiten waren ja dann die benachbarten Gebäude inzwischen alle saniert und als teure Eigentumswohnung verkauft. Und dann war ja in dem Vorderhaus die Balkons hinten angebaut und die Leute, die da wohnten, fanden das dann nicht mehr so schön, dass am Sonntagmorgen dann unser Lobpreis erschallte und Sven seine Bassgitarre zum Frühstück auf dem Balkon zu hören war. Ich erinnere mich, dass da ziemliche Anfeindungen liefen und bei größeren Veranstaltungen die Leute dann vom Balkon runter unsere Gäste angebrüllt hatten und dass das auch mit dem Parken dann irgendwie immer schwieriger wurde. Und wir fingen an zu beten, dass Gott uns mehr Räume gibt oder größere oder dass wir als Gemeinde eben irgendwo hin können, wo wir mehr Platz haben. Und ich kann nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen, dass du mal hier, Matthias, im Teppichhandel warst und schon mal von Gott gehört hast, dass das irgendwie hier was mit uns zu tun hat. Das war noch sehr viel eher, ne? Das war nicht erst 2002. Also für die kürzer hier in der Gemeinde sind, Der Matthias war, ich denke, ein, zwei Jahre zuvor mal in der AWG. Und irgendwie hat Gott da zu dir geredet, dass das mal irgendwie hier für uns sein könnte. Aber das war zu einer Zeit, wo das rein größenordnungsmäßig für uns viel zu weit weg war. Wir es auch noch nicht brauchten und ja auch hier diese Halle noch vermietet war an einen Teppichhändler. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann in dem Frühjahr 2003 verschiedene Objekte angeschaut haben. Zum Beispiel waren wir in der Fensterbauhalle unten in Krossen, Ortsteil Mosel, die zu der Zeit leer stand. Da hat ein Fensterbaubetrieb investiert, so ein typisches Gewerbeobjekt mit einer relativ großen Werkhalle und einem kleinen Trakt mit Büros und Toiletten an der Seite. Und das hätte massiven Umbau für uns bedeutet. Wir hätten keinerlei Kinderräume gehabt. Also die Büroräume waren schon relativ begrenzt und die Werkhalle war eben nur eine Werkhalle. Und ich erinnere mich, habe dann versucht, Kontakt aufzunehmen, rauszufinden, wem die gehört und bin dann irgendwie in die alten Bundesländer gekommen und da machte man uns ein unverschämtes Mietangebot. Ich habe die Unterlagen gesucht, aber leider nicht mehr gefunden, aber aus dem Gedächtnis drüber würde ich sagen, die wollten von uns damals 12.000 Euro Miete im Monat. Ich glaube, so eine Zahl war da im Gespräch. Und ich bin nicht mehr sicher, weil das ließ ich leider mit unserer Software nicht recherchieren, wie viele Leute wir ungefähr 2003 waren. Aber ich würde mal so schätzen, so um die 100. Ja, kann das sein? Ja. Also das war so mit Kindern, denke ich, so 100, 120 Leute. Und 12.000 Euro Miete im Jahr war irgendwie eine Zahl, die war hinterm Mond für uns. Und also ich fand es einfach nur unverschämt, aber die Halle stand auch noch viele Jahre danach leer. Inzwischen ist eine andere Firma drin. Und wir haben uns ein Objekt angeschaut im Schmelzbach-Gewerbegebiet. Da ist mal so ein Holzhändler pleite gegangen. Das war auch aus unserer damaligen Sicht ein Riesending und für uns absolut nicht zu stemmen. Und dann sahen wir, dass die Halle hier leer gezogen war. Der Teppichhandel ist, glaube ich, so im Spätfrühjahr 2003 ausgezogen. Und ich weiß, dass da vorne an der Tür ein A4-Blatt klebte, wie jetzt auch. Und da war nur so ein lapidarer Satz, dass die Kunden, die irgendwie was zu regeln haben, sollten noch mal reinkommen. Da gäbe es noch eine Niederlassung und eine Telefonnummer. Und dann hatten wir uns mit den Diakonen verständigt, ob wir doch mal versuchen rauszufinden, was hier denn mit dieser Halle wäre. Und ich rief dann in Marane an, bei diesem Teppichhandel dort. Und die konnten mir eine Telefonnummer nennen vom Zwangsverwalter, dem Herrn Dr. Dressler. Und der war extrem schwer zu erreichen. Das brauchte viele Anläufe, den überhaupt ans Telefon zu kriegen. Und ihn fragte ich schlussendlich, ob das denn möglich wäre, hier die Räume zu mieten. Und er meinte, ja, das ist möglich und wollte absolut keinen Mietpreis nennen und meinte, wir sollten ihm ein Angebot machen. Das war uns damals sehr unangenehm. Insgesamt finde ich sowas irgendwie schwierig zu handeln. Wir hatten ja relativ wenig Plan, was ist eine angemessene Miete. Gewerbemieten können zum Teil sehr hoch sein, je nach Lage oder Gebäude. Und das ist alles eben auch Vereinbarungssache. Das ist nicht wie im privaten Mietrecht, wo es bestimmte Richtlinien gibt. Im Gewerbemietrecht kann man vereinbaren, was man vereinbart. Wenn das beide Seiten unterschreiben, dann ist das eben so. Ich weiß noch, dass wir da einige Überlegungen anstellten, dass uns da echt der Schädel gedampft hat und dass wir mal mit den Diakonen zusammensaßen und gebetet hatten, was wir denn da machen sollen. Und irgendwie waren die damaligen Gewerbemieten hier auf die Fläche gerechnet, über den Daumen, so wären sie bei 5.000 Euro gewesen im Monat, was unsere damalige Gemeindekasse absolut nicht hergegeben hätte. Und wir beteten miteinander und hatten anschließend eine Zahl von 2.500 Euro netto, wo wir der Meinung waren, das ist das, was wir anbieten wollen. Und ich erinnere mich, dass auch das unsere damaligen monatlichen Einkommen als Gemeinde eigentlich überstieg. Es war schon eigentlich eine Etage höher, als was wir bis dahin hatten oder für Miete hätten ausgeben können. Hab das nochmal recherchiert. Unsere letzten Mietverträge im UDZ wo wir dann richtige Verträge hatten. Wir hatten ja viele Jahre gar keine und dann so einen nach dem anderen. Und wir nutzten ja am Ende im UDZ sehr viele Räume. Und in Euro umgerechnet hatten wir am Schluss eine Miete von knapp 1000 Euro. Insofern waren 2500 Euro für uns echt ein Glaubensschritt. Aber noch weniger schien uns dann irgendwie auch lächerlich anzubieten. Und ich hatte große Bedenken, ob das für das Mietangebot funktionieren würde. Und ich erinnere mich da sehr genau dran, es war wieder schwierig, den Herrn Dressel zu erreichen. Und irgendwann hatte ich den mal am Mobiltelefon im Auto. Und er wollte eben wissen, was wir da anbieten. Und mir war es in dem Moment irgendwie schwummrig. Und mir erschien diese Zahl dann ihm gegenüber irgendwie viel zu klein. Und innerlich dachte ich, ja gut, wenn es halt nichts wird, dann muss Gott irgendwie was anderes finden. Und wollte halt wissen, ja, was haben Sie denn gedacht? Und ich sage, also wir haben an 2500 Euro gedacht und 500 Euro Nebenkosten Vorauszahlung. Das ist das, was wir anbieten können. Und dann war das eine Weile ruhig. Oder ich höre das Rauschen von vorn. Und das sind so die Momente, wo so der Sekundenzeiger wie steht. Und dann meint er, ja gut, okay, Herr Weber, können wir so machen. Und da weiß ich noch, oh, das war wie, als ob ein Felsbrocken vom Herzen fällt. Ja, so begann die teilweise glorreiche Zusammenarbeit mit dem Herrn Dr. Dressler. Und wir hatten die Zusage, wir können das ja mieten. Jetzt war unsere Idee von dem Ganzen, klingt jetzt vielleicht irgendwie lächerlich, aber so war's. Okay, dann laden wir unser Zeug im UDZ auf, dann fahren wir das auch her und dann machen wir hier Gottesdienst. Ist eigentlich ganz einfach. Und wir haben uns das ja alles angeschaut und die ersten Gespräche mit dem Dressler waren sehr entgegenkommt. Er hat gleich am Anfang zugesagt, defekte Lampen, wenn ihr das repariert, rechnen wir mit die erste Miete gegen. Ich habe kein Geld zum Reinstecken, kann ich nicht machen als Zwangsverwalter, aber wir können das alles mit den Mieten verrechnen. Und da war das sehr entgegenkommt. Und dann gab es am Anfang September, es muss 3., 4., 5. September 2003 gewesen sein, gab es mal Gespräche mit Christian Rochlitzer, der ja in Liechtenstein dort mit zur Leitung gehört. Da stammt er ursprünglich hier mit aus Planitz mit der Romy zusammen. Und er hatte an Liechtenstein den ganzen Um- und Ausbau auch mitgemacht und war da viel wissender, was so losgeht. Und der sagte, also Leute, ihr könnt ja nicht einfach ein paar Tische reinstellen oder ein paar Stühle und Versammlung abhalten. Das darf man nicht in Deutschland. Nee? Aha. Da braucht ihr einen Architekt und das muss alles genehmigt sein. Da müsst ihr Fluchtwege haben und Brandschutz und was? Brandschutz. Also, wir hatten das, denke ich, wirklich gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt und dass man sowas braucht. Und ich konnte mich, als ich das nachlas in der Christiania-Notizen, konnte ich mich erinnern, ja stimmt, da standen wir hier vorne vor der Tür und da hat uns so ein bisschen erzählt, was die in Liechtenstein da alles so losgelassen haben. Und ich dachte, ach du liebe Zeit, das wird da jetzt ganz schön auer hier. Wir wollten eigentlich ein bisschen umziehen und schon, was es zu reparieren und zu bauen gab, das war für mich schon ein Riesenberg. Gut. Daraufhin haben wir einen Architekten mit ins Boot geholt. Oder zwei Architekten, mit denen wir bis heute auch arbeiten. Und die sagten, ja, also Freunde, da muss man einen Bauantrag stellen. Nämlich einen Bauantrag zur Nutzungsänderung. Das war eine Verkaufsstelle und da darf man keine Versammlungen halten. Und wenn ihr von mehr als 200 Leuten redet perspektivisch, und die Zahl 200 Leute war ja schon ganz weit weg, dann braucht ihr Fluchtwege und da muss ein Bestuhlungsplan her. Der muss genehmigt sein vom Amt. Und Feuerlöscher und ja Brandschutz, da braucht es hier eine Sprinkleranlage. Und für das Gebäude eine Sprinkleranlage, also unter 40.000 Euro, brauchen wir gar nicht reden. Diese Informationen waren der 8. September 2003. Und ich weiß noch genau, dass ich nach dem Gespräch eigentlich nur noch heulen wollte. Der Frank auch. Also es tat sich auf, es braucht hier eine Sprinkleranlage. Wir reden von 40.000 Euro nur dafür. Dann wurde gesagt, das braucht eine Aufschaltung auf die Berufsfeuerwehr. Da muss eine Standleitung her. Die kostet, damals war das noch nicht so mit Flatrate und Telefon, die kostet also pro Monat 100 Euro. Und dann wussten wir, wir müssen irgendwie Stühle kaufen, Unsummen von Geld, Geld, was wir alles in der Größenordnung nicht im geringsten hatten. Und ich weiß, an dem Tag war ich echt bedrückt und im Zweifel, was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir hier einen Mietvertrag gemacht und jetzt stellt sich raus, wir können das gar nicht stemmen. Wir müssen Sachen bauen, die wir gar nicht bezahlen können. Ach du liebe Zeit, was machen wir jetzt? Also ich war da richtig verzweifelt. Es war eine ganz dunkle Stunde. Und dann hatten wir am 9. September, das war ein Dienstagabend, hier ein Gebetstreffen, weil wir sehr schnell bekannt gegeben haben, dass es uns jetzt ist wie sterben. Herr, nimm uns weg, dass das ganze Elend hier sofort aufhört. Und ich weiß, wir standen hier, wo jetzt die Bühne ist, im Kreis. Darf ich mal der Handzeichen, wer da mit dabei war, wer 2003 hier mit geweint hat? Ja, genau. Ich denke, ihr könnt euch auch noch erinnern, ja? Also das hat sich bei mir ganz tief eingegraben, diese Gebetszeit. Sofort Baustopp. Wir haben jetzt erfahren, was wir alles brauchen. Wir haben 10% des Geldes, wenn überhaupt. Jetzt ist alles aus. Der Herr muss uns retten. Also für mich innerlich war das eine Situation wie Ägypten vor dem Meer, der hunderte Armee, davor das Meer, hier das Ende. Und ich weiß, wir haben hier wirklich zum Herrn gerufen, dass wir es absolut nicht können und dass wir null Plan haben und einfach seine Hilfe brauchen. Das war der 9. September 2003. Und am 10. am Mittwoch Vormittag gab es ein Telefonat vom Frank mit dem Architekt. Und in diesem Telefonat erzählte der Architekt, der war nicht im geringsten so bedrückt wie wir, zu keiner Zeit. Also ich habe gute Nachrichten für euch. Ich habe das alles mal so ein bisschen zusammengeschrieben auf 1, 2, 3, 4 A4 Blättern. Das ist jetzt noch nicht der fertige Bauantrag, aber so, dass ich eine Person im Amt was draus nehmen kann. Und gestern Vormittag, da hat zufällig der Bauausschuss der Stadt Zwickau getagt und da bin ich auch mit dabei. Die tagen einmal im Vierteljahr. Und ich komme gleich mal zum Gespräch mit der Person, die schon 1991 für das ganze Objekt eine Baugenehmigung erteilt hat. Und da habe ich das gleich mal so in der Pause mal in einem Gespräch so bereden können. Also wir haben schon mal die mündliche Zusage zu einer Nutzungsänderung, das geht seinen Gang. Da hatte Gott unsere Gebete erhört. Am Dienstagvormittag war diese Bauausschusstagung im Bauamt in der Stadt Zwickau. Unser Architekt, was wir nicht wussten, sitzt in diesem Ausschuss, konnte mit dem reden, der das 91 genehmigt hat und von der Sache her das Objekt kannte. Und hat die mündliche Zusage bekommen, dass das also zu einem Versammlungsort werden darf und kann. So dass faktisch Gott schon unsere Gebete erhört hatte, bevor wir abends beteten. Ich dachte dann später, da hätte der uns auch schon mal an dem Mittag anrufen können. Da hätte ich ja in halbem Tag nicht sterben müssen. Und das war eines der größten Wunder in diesen Tagen, weil zu dieser Zeit war nicht klar, haben wir denn als freie Gemeinde überhaupt Gunst? Das war für uns insgesamt auch ein Schritt massiv in die Öffentlichkeit, in die Ämter hinein, in Genehmigungen hinein. Wir sind Gemeinde. Bis dahin war das im UDZ alles noch. Wir hätten uns in der Stunde kompletten Wohlgefallen auflösen können. Das war für uns innerlich auch ein großer Schritt. Jetzt ist es offiziell, jetzt sind wir Gemeinde und jetzt muss wegen uns eine Gewerbefläche geändert werden in einen Versammlungsraum. Genau. Das hatten wir bereits übers Frühjahr geplant, dass im November hier eine große Konferenz ist mit John Molinde und Michael Kimuli. Und dass, wo nicht klar war, dürfen wir überhaupt hier Versammlung abhalten. Und wo die Informationen kamen, also solche Bauanträge dauern Minimum 3 Monate, weil eben der Bauausschuss nur alle 3 Monate tagt. Und wenn du da im ungünstigen Rhythmus bist und das kommt vielleicht beim ersten Mal gar nicht auf die Tagesordnung, dann wird es eben ein halbes Jahr. Und damit hatten wir schon die Post verschickt in Deutschland, dass hier eine Konferenz ist mit John Molinde, wo damals ja sehr viele Leute gekommen sind. Und der Druck war auch noch da, dass wir das alles vielleicht absagen müssen oder das nicht stattfinden kann. Ich weiß, dass wir da noch einige andere Gastsprecher danach hier hatten, Ray Jones. Und umso gewaltiger war das, dass Gott so für uns gesorgt hat, so viele Dinge verknüpft hat, der richtige Architekt trifft den richtigen Mann und Ich weiß nicht, wie oft jemand in einem Amt eine mündliche Zusage macht in der Größenordnung. In der Regel, wie wir vorhin vom Dennis gehört haben, können die nicht mal einen Reisepass aus dem Schreibtisch nehmen. Oder würden es nicht tun. Okay. Dann sind ein paar weitere Wunder passiert. Also es kommt dann ein Mietvertrag zustande zum 1.11. Interessanterweise, die Gläubiger des UDZ, die ja dann später auch mit uns die Mietverträge gemacht haben, die haben uns einen Mietvertrag gegeben, den letzten bis zum 31.08.2003, exakt bis heute vor 10 Jahren. Und damals war die Rede, also bis zum 31.08. kriegt ihr noch einen Vertrag und was danach ist, wissen wir nicht, weil da sich schon abzeichnete, dass sie das Gebäude vielleicht veräußern oder anders verwenden. Also das kommt dann auch noch mit rein. 31.08. ist ja auch Endstation und vielleicht muss man da sowieso raus. Dann war ja damals der Herr und die Frau Vogt sehr freundlich zu uns und der Herr Vogt hat uns sogar sein LKW zum Umzug geliehen. Kann man sich heute gar nicht mal so vorstellen, war aber damals so. Und da gab es wohl Bilder auch, dass wir dann mit seinem LKW unser Hab und Gut herholten. Dann eine Sache, die wir aufgeschrieben haben. Wir brauchten ja für unsere ganzen Türen im Eigenheim neue Drückergarnituren, dass da der Rainer für 10 Euro ein Stück solche Edelstahlgarnituren bekommen hat, von irgendwoher günstig. Und wir also für 100 Euro die gesamten Drückergarnituren an den Türen wechseln konnten, die normalerweise ein Vielfaches kosten. Dann konnten wir aus dem UDZ eine Menge hochwertige Bürolampen mitnehmen. Dann durften wir von dort auch Tische mitnehmen. Also wir haben die nicht gestohlen, wir haben natürlich das erlaubt bekommen, dass wir das mitnehmen dürfen, dass nicht irgendwie Missverständnisse aufkommen, ne? Weil heute mitnehmen, das ist also mit den Leuten, mit den Vermietern alles abgesprochen gewesen. Aber die haben da große Gunst gehabt und sagten, die Lampen könnt ihr bekommen, die Tische könnt ihr mitnehmen, was ihr braucht. Dann hat sich herausgestellt, dass hier für die Halle die Heizungskosten pauschal abgerechnet wurden in den Nebenkosten. Und damit war für uns sofort klar, da muss eine Änderung her, weil AWG einen ganzen Tag geheizt, hier damals nur einmal die Woche. Und das war also ein bisschen hin und her mit dem Herrn Dr. Dressler. Schlussendlich wurden dann wegen uns hier zum ersten Mal Wärmezähler eingebaut. Das weiß ich, da haben wir auch dafür gebetet, dass das funktioniert, dass nicht die Wärme pauschal abgerechnet wird. Dann stellte sich raus, dass der gesamte Strom für diese Halle über den Zähler von Meierschuh lief damals. Also es taten sich schon so die ersten kleinen Ungereimtheiten auf hier im Objekt. Und das war auch wieder ein Gebetsanliegen, weil das war ein bisschen mit Aufwand verbunden, dass der Strom für diese Halle eben nicht über einen Zähler von einem anderen Geschäft abgerechnet wird. Das war auch eine Gebetserhörung, dass das dann funktionierte. Ich habe hier nochmal das genaue Datum. Das Gespräch mit Christian Rochlitzer war am 5.9. Und dann das Gespräch mit den Architekten am 8. und am 9.9. war die Tagung vom Bauausschuss der Stadt. Und dann hatten wir den Gebetsabend am 9.9. abends hier. Also dann hatten wir die mündliche Zusage am 10.9. früh, dass es umgewidmet werden darf. Und dann gab es am 17.9. hier einen Vortermin mit der Berufsfeuerwehr und Vertretern der Stadt und unseren Architekten. Und da stand immer noch Sprinkleranlage im Raum. Und Aufschaltung auf die Feuerwehr mit Standleitung, das wäre schon gar nicht möglich gewesen, weil das Objekt telefonmäßig recht schmal angeschlossen ist und es wäre dafür gar keine Leitung gewesen. Da war damals im Gespräch, dass von Keinsdorf eine komplett neue Telefonleitung hergegraben werden muss. Und wenn ihr eine Standleitung braucht, dann könnt ihr das auch bezahlen. Und das waren alles Kosten, die jedes Mal unsere Vorstellung sprengten. Und nach einigen Verhandlungen und hin und her war es so, dass von all diesen Auflagen keine einzige mehr verlangt wurde und die Berufsfeuerwehr damals sagte, es genügt uns hier diese Rauchmelder in der Steckdose, dass es halt, wenn es hier qualmt, piept. Darüber haben wir uns sehr gefreut, weil mit einem Mal Kosten von 40.000 Euro oder wenn die Leitung hätte ja hergelegt werden müssen, noch von viel mehr eben nicht auf uns zukommen. Und ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben von dem Mann von der Berufsfeuerwehr. Die Halle sieht sowieso mehr wie eine Kirche als wie eine Teppichverkaufsstelle aus. Also Gott hat dafür gesorgt, dass wir diese Beauflagung nicht bekommen haben. Keine Sprinkleranlage, keine Standleitung. Dann waren wir dabei zu planen, wir bauen hier eine Bühne, die wir jetzt hier immer noch sehen. Und plötzlich kam auf den Plan, da dürfen wir gar keine normalen Spanplatten verwenden, sondern das brauchen Material aus Brandklasse 1. Das habe ich aus den Unterlagen rausrecherchieren können, kam mir dann auch wieder ins Gedächtnis. Das Material in Brandklasse 1, was unter dieser Bühne steckt, hätte ein Vielfaches vom Preis gekostet. Das war eine schreckliche Summe. Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es war erheblich teurer gewesen. Und ich erinnerte mich, wir haben gebetet, Herr, bitte mach da irgendein Wunder. Und dann kam die Info über den Architekt, braucht keine Brandschutzklasse 1 sein, weil das ist ein kirchlicher Versammlungsraum und da gelten wieder Sonderregelungen. Das ist keine Stadthalle, wo Veranstaltungen laufen. Normale Spanplatte darf verbaut werden. Wieder ein Wunder, wo wir gejubelt haben. Dann, ja, die Info, die war, haben wir noch aufgeschrieben, trifft bei Räumen mit überwiegend gottesdienstlichem Gebrauch nicht zu. Dann kam auf den Plan, was ist das für ein Teppich? Hat dieser Teppich Brandschutzklasse 1? Weil der letzte Belag muss also mindestens Brandschutzklasse 1 haben. Und das müssen wir irgendwie nachweisen. Damit stieg das Gespenst auf. Wenn der Teppich die Brandschutzklasse nicht bringt, heißt das in dieser Halle neuer Teppich. Dann hatten wir damals Fußbodenlegefirma von Hirschfeld. Kurzer Anruf, wie steht's denn so mit Teppich Brandklasse 1? Oh, kannst du mal von 70 Euro aufwärts rechnen, den Quadratmeter. Nicht für die ganze Halle, der Quadratmeter. Wie bitte? Also wenn du was haben willst, was strapazierfähig ist, 100 Euro der Quadratmeter, ohne dem Null. Wie viele Quadratmeter sind das hier? 800 knapp, ne? 750 draußen noch mit 800, 850 Quadrat mal 100 Euro pro Quadratmeter. Hm? Ja, wir flehen, Herr, bitte lass das Brandschutzklasse 1 sein, was es auch ist. Mussten damit den Teppich hier nicht rausreißen. Und mancher erinnert sich vielleicht, viele Jahre später hat er mal hier irgendeine Rowdy-Gang zum Silvester hier eine Feuerwerksrakete reingeschossen. Und da hat sich das bezahlt gemacht, weil die Rakete hier auf dem Teppich einfach ausbrannte und das war's. Hätten wir diese Brandklasse nicht, dann hätte wahrscheinlich die Halle lüsterloh gebrannt. Also, wir erfuhren dann, der Teppich ist richtig. Und dann bekommen wir das gesamte Material für die Bühne. Und alles, wo wir hier Ausbesserungsarbeiten vorgenommen haben, bekommen wir dann von diesem Fußbodenleger, das ist diese grauen Flecken, die sind nicht hier zur Zierde, diese Ovale und die Vierecke, sondern hier standen im Teppichhandel solche großen Stahlbadernoster, wo man diese langen Teppichrollen so rauf und runter fahren konnte. Und die waren direkt auf den Beton geschraubt und der Teppich wurde dann hier später reingelegt um diese Fundamente ringsrum. Und deshalb fehlte hier, als sie diese Badernoster abbauten, überall Teppich. Deshalb sind nur diese Elemente. Und der Fußbodenleger wollte da eigentlich so Kirchtürme imitieren. Das konnten wir da zum Glück ausreden. Weil wir hatten nicht so den Drang, hier Kirchtürme abzubilden. Also deshalb gibt es so diese grauen Ovalen und viereckigen Formen auf dem Boden. Dort fehlte einfach der Teppich. Und dieses Material ist in einer absoluten Bestqualität. Man sieht da bis heute auch selbst auf den Stufen fast keinen Verschleiß. Den haben wir für 6 Euro den Quadratmeter bekommen. Und das war ein Wunder, weil der Fußbodenleger hat ein großes Objekt mit dieser Farbe gemacht. Hotels haben meistens ihre eigenen Teppichfarben und für diese Menge stellt dann ein Hersteller eine Charge her. Und da hat man sich verrechnet und zu viel hergestellt. Und deshalb haben wir diesen Brandschutzklasse 1 Teppich in der Güte von 100 Euro der Quadrat für 6 Euro bekommen. Ich habe die Rechnung rausgesucht, 6 Euro. Dann war ein weiteres Wunder, dass unser Architekt sagte, wir nehmen aus dem Bauantrag das Eigenheim komplett raus. Und das Eigenheim ist ein Nebengelass, brauchten damit keine zweite Fluchtwege, keine Feuertreppe und auch die Treppe zu den Toiletten war dann wieder breit genug. Zeitgleich brauchten wir für diese Halle hier natürlich Stühle. Und in der Zeit, wo wir uns anfingen, danach umzuschauen, machte hier das Möbelhaus Skonto eine Sonderaktion. Und wir bekommen diese Stühle hier für 19 Euro, schon inklusive Mehrwertsteuer. Konnten also diese 300 Stühle für 19 Euro das Stück kaufen. Das war 10 Euro unter Normalpreis. Das fand ich dann im Nachhinein auch ein bisschen lustig, weil die Stühle wohl aus der Ukraine kommen. Es war an der Folie unschwer zu erkennen, war überall russisch bedruckt. Also bekommen wir für 5.700 Euro die gesamte Bestuhlung, wo wir vorher Angebote hatten mit diesen typischen Veranstaltungsstühlen, diese Sprachholzschollen, die auch stapelbar sind. Da kommst du mit ganz viel Knebeln und Daumenschrauben auf vielleicht 60 Euro das Stück. Und 60 mal 300. Und wir haben 5.700 Euro für die gesamten Stühle gezahlt. Dann war weitere kleine Versorgungswunder, dass eine Werbefirma uns die damaligen Werbeschilder alle umsonst gemacht hat, hat nur das reine Schildermaterial berechnet, alles andere geschenkt. Dann war klar, wir wollen Toiletten bauen im Keller vom Eigenheim. Und dann stellte sich heraus, dass es da eine Hebeanlage gibt und dass diese Hebeanlage nur das Bad oben im Eigenheim heben kann und eine Toilette. Es gab im Keller eine Toilette für die Mitarbeiter. Und diese Hebeanlage hat nur die Kapazität für ein Bad und eine Toilette. Und mehr Toiletten da drüber zu schicken, ist nicht möglich von der Kapazität. Da waren wir ein bisschen in der Endstation, weil der Platz für die Hebeanlage keine größere hergab. Eine Hebeanlage fürchterlich viel Geld kostet. Und wir aber angemessen an unsere Größe von Versammlungen genügend Toiletten bauen wollten. Und da beteten wir wieder, dass wir da eine Lösung brauchen. Und dann geschah dieses Wunder. Damals waren ja diese Keller, wo jetzt die Toiletten sind, dunkle Löcher, die voll Müll standen. Ich erinnere mich, in einem Keller stand ein riesengroßer alter Heizkessel. Wer von uns hat ihn damals rausgeschnitten? Wer hat sich da geopfert? Warst du das? Nur Thilo, glaube ich, ne? Irgendjemand hat sich da mit einer großen Flex in den Keller gestellt und hat dieses Eisenvieh in Stücke zerlegt. Da war kein Strom drin, es war alles dunkel. Und als wir das dann entmüllt hatten, da fand... Ich weiß nicht, warst du das, Frank? Du und der Matthias, fanden wir in der Wand, so halbrund guckte da so ein 100er Abflussrohr, so halb aus dem Putz. Und letzten Endes haben wir das dann geöffnet und gesucht, wo das hinläuft und verschiedene Tests gemacht. Stellte sich raus, dass es also in diesem Keller einen Abfluss gab, der auf dem niedrigen Niveau weiter unter die Gebäude nach hier unten verlegt war, wo wir alles anschließen konnten und somit nicht über die Hebeanlage gehen mussten. Das war wirklich ein gewaltiges Wunder und hat uns Unmengen an Kosten und Bauerei erspart und hat mir gezeigt, dass Gott sehr aus der Sicht der Ewigkeit auf diesen Raum in Raum und Zeit schaut und ganz genau weiß, welches Problem aufkommt und schon die Lösung parat hat und hat uns da den Abfluss finden lassen. Und wie wir das später in der Küche nochmal erlebt haben, wo der Frank sagt, hier ist so eine komische Ritze in der Wand, da müssen wir reingucken. Da haben wir so mit einem Zollstock so reingebubbelt, das ist aber hohl. Da war ich dabei. Und dann gucken wir da rein, und guck mal, da ist ein Abflussrohr. Und da ist jetzt unsere Küche angeschlossen. Also Gott hat schon beim Bau des Ganzen 1991 gewusst, wir brauchen mal 2003 hier einen Abfluss und 2011 da unten. Dann hat uns der Zwangsverwalter 4.000 Euro Baukosten mit der Miete verrechnet und wir haben Sondergenehmigung bekommen für die geplanten Großveranstaltungen. Ich weiß, dass dann immer jemand von der Berufsfeuerwehr mit hier drin sitzen musste und dann durfte der Schwartner Matthias als Feuerwehrmann das auch übernehmen, als der offizielle Verantwortliche, dass der Brandschutz gewährleistet ist. Und ja, das hatte ich noch aufgeschrieben, dass uns damals die Firma Schwartner auch Fliesen geschenkt hat für unser Protest draußen. So hat uns der Herr versorgt, 2003. Jetzt dürfen wir seit 10 Jahren hier diese Gebäude und das Grundstück genießen. Inzwischen sind wir ja Eigentümer. Und das wollte ich einfach zur Ehre Gottes erzählen, dass wir uns darüber freuen können.